Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
In den USA läuft der Wahlkampf jetzt auf Hochtouren. Auch Präsident Trump fliegt von einer Halle zur nächsten, um für seine Republikaner bei den Midterms am 6. November zu werben. Gestern Nacht begeisterte er, wie wir hören, wieder tausende Anhänger in Florida.
Hallo Florida, hallo Florida, we love you Florida. And I'm thrilled to be back in this great state of Florida, with thousands of hardworking American patriots.
Die hart arbeitenden Patrioten in Florida, wie sie Trump nennt, sind Wechselwähler. Mal stimmt Florida mehrheitlich für die Demokraten, mal für die Republikaner. Und dieses Jahr vielleicht auch erstmals für einen afroamerikanischen Gouverneur. Aber dazu mehr am Ende dieser Weltzeit mit André Zanto. Hallo. Heute gehen wir auf Wahlkampftour durch mehrere Bundesstaaten, um die Vielfalt der USA zu zeigen. Und dabei beobachten wir vor allem die Rennen um das Abgeordnetenhaus. Das ist die große Kammer im US-Kongress, die alle 2 Jahre komplett neu gewählt wird und wo die Demokraten am ehesten die Mehrheit zurückerobern könnten. In der zweiten Kammer, dem Senat, da stehen diesmal vor allem Sitze zur Wahl, die die Demokraten eh schon innehaben. Hier könnten sie sogar noch verlieren. Die Spannung liegt also vor allem beim Abgeordnetenhaus und in das zieht wohl jemand ein mit gerade mal 28 Jahren, mit Eltern aus Puerto Rico und mit dem Ruf in einigen Medien als Sozialistin, weil sie zum Beispiel für eine allgemeine Krankenversicherung ist und für kostenlose Universitäten. Georg Schwarte hat die künftig jüngste Kongressabgeordnete in New York getroffen.
Sozialistische Demokratin, oh mein Gott. Alexandria Ocasio-Cortez verdreht die Augen. Sozialistin, sie kann's nicht mehr hören. Ich klopf doch nicht an Türen und sage, hey, soll ich euch vom Sozialismus erzählen?
This socialist label is something that I think the media cares more about, because I don't knock on a person's door and is like, hey, let me tell you about socialism.
Das ist ihr Sound. Jung, immer ein bisschen anders. Und Träume hat sie auch. Wer sie nach ihren Zielen fragt, erfährt in einem Satz, was die 28-Jährige für sich und die Demokraten am 6. November so alles plant. Bescheiden klingt anders.
I think that we take back the House, we take back the Senate, we take back the presidency and we pack the Supreme Court of the United States. Next.
Erst holen wir das Abgeordnetenhaus, dann den Senat, dann das Präsidentenamt und dann besetzen wir den Supreme Court. Sonst noch was? Alexandria Ocasio-Cortez. Sie ist der Traum junger Demokraten, der Albtraum fürs Establishment. Bei beiden großen Parteien übrigens. Bei den Vorwahlen in ihrem Wahlkreis in der Bronx trat sie gegen ein demokratisches Schwergewicht an, Joe Crowley. Der lächelte damals milde, ignorierte die Gegenkandidatin weitgehend. 20 Jahre saß der Mann im Kongress für die Demokraten, seine Wahl sicher, glaubte er. Ein Irrtum. Als sie gegen alle Prognosen am Wahlabend mit 15% Vorsprung gewann, staunten alle, sie selbst inklusive.
Oh my goodness gracious!
Eine Sozialistin gewann. Selbst Präsident Trump freute sich auf seine Art, allerdings eher darüber, dass dieser Joe Crowley, den Trump noch nie leiden konnte, endlich weg ist.
One of my biggest critics, named Joe Crowley, got his ass kicked by a young woman who had a lot of energy. She had a lot of energy.
Oh ja, aber die junge Frau mit der großen Energie und dem großen Ego wohl auch. Sie sagt, Präsident Trump stamme aus Queens. Ihr halber Wahlkreis umfasse Queens und Trump habe offensichtlich keine Ahnung, wie man mit einem Mädchen aus der Bronx umgehe.
You know, the president is from Queens and with all due respect, half of my district is from Queens. I don't think he knows how to deal with a girl from the Bronx.
Tochter einer Einwanderin aus Puerto Rico, ihr Vater Arbeiter in der Bronx. Sie schaffte den Aufstieg, studierte, aber als der Vater starb, half sie der Familie, jobbte als Kellnerin in Bars. Sie weiß, was es heißt, kein Geld zu haben. Ihr Wahlprogramm? Mindestlohn auf $15 landesweit, Krankenversicherung für alle, kostenloses Studium für alle, staatliches Jobprogramm für alle, die keine Arbeit finden. Verrückt und unbezahlbar? Sie sagt im Gegenteil.
200 million Americans make less than $20,000 a year.
200 Millionen Amerikaner verdienen im Jahr weniger als $20,000. Wie können wir Wachstum erzeugen, wenn die Hälfte nichts ausgeben kann?
A large plurality of Americans are too poor to participate in it.
Ihr Vorbild und Ziehvater Bernie Sanders, auch so einer mit Sozialisten-Label. Der an Hillary Clinton gescheiterte Präsidentschaftskandidat und Senator aus Vermont kriegt glänzende Augen, wenn es um sie geht, um AOC, wie sie sie nennen. Er reist mit ihr durchs Land, wirbt für die gemeinsame Sache, an die er glaubte und glaubt. Und sie habe den Mut, auch daran zu glauben, was die Menschen bewege, sagt Sanders.
When you have candidates like Alexandria, who have the guts to talk about the real issues impacting people's lives, that is an agenda that will resonate all over this country.
Bei den Vorwahlen klopfte ihre Kampagne an 120.000 Türen, schickte 170.000 Nachrichten via Handy, machte 130.000 Telefonanrufe. Die Bronx glaubte ihr am Ende. Jetzt hofft sie, dass ganz Amerika ihr glauben wird. Sie selbst glaubt auch an sich, denn ihre Stärke, sagt sie unbescheiden, authentisch zu sein und ehrlich.
My strength is that I am honest and I am authentic. And I think that even Republicans like write letters to our campaign saying thank you.
Sie hat sich verpflichtet, keinerlei Wahlkampfspenden von Unternehmen und Organisationen anzunehmen. Demokratische Parteifreunde gucken da skeptisch. Hinter vorgehaltener Hand murmeln sie, was da in der Bronx offenbar gehe, sei kein Rezept für das ganze Land. Sie fragt zurück, warum denn nicht? Ihre These, die Hälfte der Amerikaner stehe links von der Mitte. Eigentlich. Zöge sie in den Kongress, sie wäre mit 28 Jahren die jüngste Abgeordnete jemals. Das Durchschnittsalter der bisherigen demokratischen Parlamentarier 61 Jahre. Wird sie sich in Washington treu bleiben? Sie verweist auf ihren Stil.
I often say in terms of my style.
Ich bin sehr idealistisch, wenn es um meine Ziele und Werte geht, aber sehr pragmatisch, um sie zu erreichen.
And where I think we should head. But I'm very pragmatic in how we head there.
Noch aber ist sie nur Kandidatin. Wenn auch in einem Wahlkreis, der 32 Jahre lang noch jeden Demokraten nach Washington schickte. Als Schülerin übrigens gewann sie einst einen Forschungswettbewerb. Als Preis gab es damals ein Stipendium und ein Asteroid weit draußen im Weltall trägt seither ihren Namen. 23-23-8 Ocasio-Cortez. Am 6. November schaut Amerika genau hin, ob nach dem Asteroiden in Washington ein neuer Stern dann am Demokratenhimmel aufscheint. Alexandria Ocasio-Cortez.
Eine 28-Jährige mit Asteroid. Georg Schwarte hat die junge Demokratin getroffen, die vermutlich ab nächster Woche eine der 435 Mitglieder im US-Abgeordnetenhaus ist. Bisher haben dort die Republikaner die Mehrheit, relativ deutlich 24 Sitze müssen die Demokraten dazu gewinnen. Und eines dieser engen Rennen findet etwas weiter südlich von New York statt, in Pennsylvania, wo zwei Kandidaten gegeneinander antreten, die in weiten Teilen beide gegen Präsident Trumps Politik sind. Zu welchem Wahlkampf das führt? Jasper Barenberg ist hingereist in dieses alte, klassische Amerika.
Das King George Inn ist angeblich das älteste Gasthaus in den Vereinigten Staaten überhaupt, errichtet 1681 im Städtchen Bristol am Ufer des Delaware. Heute markiert der Fluss die Grenze zwischen den Bundesstaaten New Jersey und Pennsylvania. Damals war Bristol ein wichtiger Zwischenstopp für Reisende zwischen New York und Philadelphia. Heute entscheiden die Menschen in den Außenbezirken der Großstadt eines der spannendsten Rennen um einen Sitz im Abgeordnetenhaus in Washington, D.C. Wer an diesem Abend im King George erscheint, der will dem Demokraten Scott Wallace helfen, das Mandat im ersten Wahldistrikt von Pennsylvania von den Republikanern zurückzuerobern. Lisa Beth Weber etwa. Für sie steht fest, nächsten Dienstag steht nicht weniger auf dem Spiel als die ethischen und moralischen Grundpfeiler der amerikanischen Demokratie.
Our morals, our values, our ethics, our democracy is at stake. And I know that that sounds pretty big, but it is big.
Wie viele Frauen im George Inn ist sie vor allem eines, wütend auf einen Präsidenten, den sie seit seiner Wahl vor 2 Jahren als sexistischen Rüpel erlebt hat, als Lügner und Hetzer. Es ängstigt Lisa Beth, wohin der Mann im Weißen Haus das Land steuert. Sie will dafür kämpfen, dass so etwas wie gesunder Menschenverstand wieder in die amerikanische Politik zurückkehrt.
I'm really, really, really afraid for this country of what we're leading to with someone like Donald Trump in the White House right now. And so I think we have to do everything we can to get sanity back and save our democracy.
Can you hear me? Hello, everybody. Good evening. Welcome to beautiful Bristol Borough, King George II Inn.
Der Mann, der all diese Erwartungen erfüllen soll, lächelt mit gesenktem Blick, als ihn ein Parteifreund begrüßt.
We're here today for Scott Wallace. You see, Scott Wallace is going to win this race next Tuesday.
Viele Jahre hat Scott Wallace in Washington für demokratische Senatoren gearbeitet. Mit Aktiengeschäften hat er später ein Vermögen verdient. Erst in diesem Sommer ist er in die Politik gegangen. Jetzt schlendert er in Sakko und weißem Hemd durch den Raum, schüttelt Hände und sagt, worum es bei den Wahlen unter dem Strich geht. Um ein tief empfundenes Gefühl von Anstand.
I think it's something deep, a spirit that stirs within people about decency and American values.
Es geht um die Hoffnung, dass wir es besser machen können als jetzt. Die Hoffnung, dass Regierungspolitik wieder auf der Seite der arbeitenden Menschen steht und nicht auf der Seite der Reichen und der großen Konzerne. Es wird für Scott Wallace nicht einfach sein, die über 600.000 Wähler im Bezirk mit diesem Argument auf seine Seite zu ziehen. Denn sein Konkurrent um das Amt, der republikanische Kongressabgeordnete Brian Fitzpatrick, betont in jedem Interview, dass Scott Wallace selbst Multimillionär ist, mit Immobilien auf der ganzen Welt, während er selber in einer bescheidenen Einzimmerwohnung lebe.
I'm living in a one-bedroom condo. He's got properties all over the planet. I think he's worth about, you know, several hundred million dollars.
Wichtiger noch, Brian Fitzpatrick ist nach 2 Jahren im Kongress alles andere als ein Jünger von Donald Trump. Im Abgeordnetenhaus arbeitet er in einer Gruppe mit Parlamentariern der Demokraten zusammen. Er hat dagegen gestimmt, Obamas Gesundheitsreform zu zerschlagen. Er hat sich gegen Trumps Einwanderungsbann für Muslime ausgesprochen. Und er ist für strengere Waffengesetze, für mehr Kontrollen für Waffenbesitzer.
That starts with universal background checks, gun violence restraining orders, no fly, no buy.
Eine ganze Reihe von Initiativen kann er aufzählen, die in seinen Augen möglich machen, das Recht auf Waffenbesitz mit dem Bedürfnis nach Sicherheit der Menschen in Einklang zu bringen. All das findet Anklang in einem Landstrich in Pennsylvania, der von der Mittelschicht geprägt ist, wo Trumps ungebremster Nationalismus viele als unamerikanisch anwidert, wo die hasserfüllte Sprache im Weißen Haus viele anekelt. Deshalb hat Brian Fitzpatrick den Spieß umgedreht und seinen demokratischen Kontrahenten Scott Wallace in einer ganzen Reihe von aggressiven TV-Spots selber als Radikalen dargestellt.
I'm Brian Fitzpatrick and I approve this message.
Post 9/11, Bucks County, Pennsylvania. Brian Fitzpatrick receives FBI deployment orders to Iraq as an Al-Qaida interrogator in Operation.
Scott Wallace hätte Terroristen mittelbar mit Geld geholfen, während er selbst nach den Anschlägen von 2001 als FBI-Agent im Irak Terroristen bekämpfte. Die Unterstellung läuft im Spot auf eine simple Botschaft hinaus. Fitzpatrick hat die Nation verteidigt, Scott Wallace Terroristen. Entscheiden Sie selbst.
Brian Fitzpatrick defended our nation. Scott Wallace defended the terrorists. You decide.
Scott Wallace hat die Vorwürfe alle strikt zurückgewiesen und musste dafür viel Geld für eigene Fernsehspots ausgeben. Darin versucht er Fitzpatrick doch noch irgendwie in die Nähe von Donald Trump zu rücken, etwa weil er gegen das Recht auf Abtreibung ist.
I'm running against this guy because we need an independent congressman who'll stand up to this other guy. Fitzpatrick and Trump both want to make abortion illegal.
8 bis 9 Millionen Dollar sind bisher insgesamt in diesen Wahlkampf geflossen, heißt es, für einen einzigen Sitz im Abgeordnetenhaus. Damit zählt die Auseinandersetzung im 1. Distrikt von Pennsylvania zu den teuersten im ganzen Land. Und Geld sammeln müssen die Kandidaten bis zum Wahltag. Für den Abend im George Inn in Bristol hat jeder Gast Geld für die Eintrittskarte bezahlt, freiwillig und nach eigenem Ermessen. Manche haben $10, andere 300 gegeben. Aber jeder weiß, dass erwartet wird, dass im Laufe der Veranstaltung noch ein Scheck über eine möglichst hohe Summe dazukommt. Denn den Umfragen zufolge ist völlig offen, wer in diesem Bezirk am nächsten Dienstag die Nase vorn haben wird. Nicht mal eine Tendenz trauen sich die Propheten zu. Für Amtsinhaber Brian Fitzpatrick geht es dann darum, sein Mandat für die Republikaner zu verteidigen. Für Scott Wallace, für die Demokraten darum, künftig in Washington weiteren Schaden zu begrenzen.
Jasper Barenberg mit diesem teuren Rennen um einen Sitz im Abgeordnetenhaus. Und nach diesen kritischen Stimmen gegenüber dem Verhalten von Donald Trump wollen wir jetzt seine Anhänger hören. Den Stahl- und Kohlearbeitern hat Trump viel versprochen und sie haben ihn gewählt in Pennsylvania, in Michigan, in Ohio. Den dortigen Schwerindustrien im Rust Belt sollte Trump ja wieder neues Leben einhauchen und so erließ er höhere Zölle auf eingeführten Stahl, vor allem aus China. Und was ist nun geschehen in den vergangenen 2 Jahren? Wie reagieren die Arbeiter im Norden der USA? Martin Ganselmeier war dort, wo es raucht und lärmt.
Der Zug will einfach nicht enden. Hunderte Waggons, beladen mit Kohle, kommen in Clairton Works an, der größten Kokerei auf dem nordamerikanischen Kontinent. Etwa 20 Kilometer südöstlich von Pittsburgh gelegen, erstreckt sich die über 100 Jahre alte Industrieanlage am Ufer des Flusses Monongahela. Aus den Schloten schießen alle paar Minuten enorme Wasserdampfwolken in den Himmel empor. Von einem Hügel aus erklärt der Mechaniker Don Furco, wie hier aus Kohle, der für die Stahlerzeugung wichtige Koks hergestellt wird.
In dem Gebäude dort wird die Kohle in Möllerwagen verladen. Die schütten die Kohle dann in die Öfen. Nach etwa 18 Stunden wird der fertige Koks von einer Maschine aus den Öfen rausgedrückt, auf ein Fließband und von dort direkt in Waggons und ab zu den Kunden.
Einer der wichtigsten Kunden ist das große Stahlwerk von US Steel, einige Kilometer flussabwärts. Dort arbeitet Richard Latanzi als Sicherheitsinspektor. Die Stahlfabrik und die Kokerei bieten tausenden Menschen im Südwesten Pennsylvanias gut bezahlte Jobs.
Es gibt hier viele, die nicht unbedingt fürs College geeignet sind. Die können in der Fabrik gutes Geld verdienen und eine Familie ernähren. Das hilft uns auch, unsere Stadt weiterzuentwickeln.
Richard Latanzi ist nicht nur Stahlarbeiter, sondern auch Bürgermeister von Clairton. Das Schicksal seiner Heimatstadt ist typisch für die Strukturkrise vieler Gegenden im Rostgürtel Amerikas.
Wir haben 6.800
Einwohner. In der Boomzeit, in den 60er und 70er Jahren, lebten hier 23.000. Damals hatten wir 3 Banken und 3 Supermärkte. Heute haben wir weder eine Bank noch einen Supermarkt.
Richard Latanzi ist auch Mitglied der Demokratischen Partei und er engagiert sich in der Stahlarbeitergewerkschaft United Steelworkers. Seit Jahrzehnten haben die Demokraten bei Wahlen in Clairton über 70% der Stimmen bekommen. Doch bei der Präsidentschaftswahl vor 2 Jahren war alles anders. Donald Trump kam im Wahlkampf mehrfach in den Rostgürtel. Ich habe die entlassenen Fabrikarbeiter besucht, sagte Trump damals, und die Gemeinden, die von den schrecklichen Freihandelsabkommen zerstört wurden.
I have visited the laid-off factory workers and the communities crushed by our horrible and unfair trade deals.
Hier leben hart arbeitende Menschen, so Trump, auf die aber niemand mehr höre. Ich aber bin eure Stimme.
These are people who work hard, but no longer have a voice. I am your voice.
Hillary Clinton dagegen habe sich im Rostgürtel kaum blicken lassen, beklagt Bürgermeister Richard Latanzi. Und dann habe sie sich auch noch für einen Ausstieg aus der heimischen Kohleförderung ausgesprochen. Am Wahlabend habe sie dafür die Quittung bekommen, ist Latanzi überzeugt. Als beim Auszählen der Stimmen in Clairton klar war, dass Clinton die demokratische Hochburg nur noch knapp gewonnen hatte, da sei ihm bewusst geworden, dass ein politisches Beben bevorstand. Viele wollten den Wandel und Trump war der Einzige, der für eine andere Politik stand.
They wanted to change. And basically Trump was the only change that was out there.
Heute geht es seiner Stadt deutlich besser, vor allem wegen der von Präsident Trump verhängten Zölle auf ausländischen Stahl. Dadurch seien die Preise für Stahl um über 30% gestiegen. Seine Stahlfabrik mache heute 3-mal so hohe Gewinne wie vor 3 Jahren.
Bis Trump die Stahlzölle einführte, gab es hier viel Frust. In meiner Fabrik wurden keine großen Reparaturen mehr durchgeführt. Wir wussten nicht, welches Schicksal uns drohte.
Die Steuern der Stahlfabrik machen etwa 1/3 des Haushalts von Clairton aus. Seit Einführung der Stahlzölle sprudeln endlich wieder die Einnahmen, freut sich der demokratische Bürgermeister. Gerade hat er ein neues Gewerbegebiet eingeweiht.
Wenn US Steel hübsche Gewinne einfährt, macht das meinen Job als Bürgermeister leichter. Und es hilft unseren Arbeiterfamilien. Das ist dann der Trickle-Down-Effekt.
Ob tatsächlich etwas von den satten Gewinnen des Stahlunternehmens auch bei den Arbeitern ankommt, war bis vor kurzem unklar. Doch Mitte Oktober einigten sich Unternehmen und Gewerkschaft auf 4% mehr Lohn in diesem Jahr und jeweils 3,5% in den beiden kommenden Jahren. Als Demokrat werde er bei den Kongresswahlen am 6. November die demokratischen Kandidaten wählen, betont Bürgermeister Richard Latenzi. Aber Kokereimechaniker Don Furco kann sich gut vorstellen, dass im Stahlrevier von Pennsylvania noch mehr Arbeiter die Republikaner wählen, aus Dankbarkeit für Trumps Stahlzölle.
Ich persönlich bin mit Trumps Stil nicht einverstanden. Aber wenn seine Stahlzölle und seine Steuersenkungen der Industrie helfen, von der ich lebe, werde ich doch nicht die Hand abbeißen, die mich ernährt.
Darren Kelly glaubt trotzdem, dass es im Rostgürtel bei den Kongresswahlen zu einer großen blauen Welle für die Demokraten kommen wird. Kelly ist von Beruf Feuerwehrmann und seit einem knappen Jahr Chef des Dachverbandes aller Gewerkschaften in Pittsburgh und im Südwesten Pennsylvanias. Er habe keinen Zweifel, sagt Kelly, dass Pennsylvania wieder an die Demokraten geht.
I believe Pennsylvania without a doubt. Without a doubt, will have some movement towards Democrat.
Zwar gehe es den Stahlarbeitern tatsächlich besser. 20-mal so viele Menschen seien jedoch in stahlverarbeitenden Unternehmen beschäftigt. Oftmals kleine und mittlere Betriebe, die nun unter den hohen Stahlpreisen leiden. Dass ein Baulöwe aus Manhattan im Wahlkampf den Retter der Arbeiter gespielt habe, hätten die Wähler im Rostgürtel längst als Lüge erkannt, meint Gewerkschaftschef Kelly. Trump mache Politik für Big Business, nicht für die kleinen Leute.
Seine Politik hilft weder den Arbeitern noch ihren Rechten. Sie richtet sich gegen Frauen. Von seinen Steuersenkungen profitiert nur die Wirtschaftselite. Und wie finanziert er sie? Durch Kürzungen bei den Sozialleistungen. Die Mittelklasse wird darunter leiden.
Hillary Clinton sei vor 2 Jahren die falsche Kandidatin, zur falschen Zeit mit der falschen Botschaft gewesen. Nach dem Schock der Wahlniederlage hätten jedoch die Demokraten in Pennsylvania, Ohio und anderen Rostgürtelstaaten aus den Fehlern von damals gelernt.
Wir müssen unsere Rechnungen bezahlen, unsere Kinder unterstützen. Wir brauchen eine gute Infrastruktur. Die Demokraten dürfen die Arbeiterfamilien nicht mehr vergessen. Das ist ein wichtiger Wählerblock. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie immer noch einen Platz in der Demokratischen Partei haben.
Mit Unverständnis verfolgt der 42-Jährige die ideologischen Debatten in Washington. Und mit Sorge erfüllt ihn der Rechtsruck bei den Republikanern und der Linksruck bei den Demokraten.
Ich kann doch Demokrat sein und an ein starkes Militär und an Gott glauben. Und umgekehrt kann sich doch auch ein Republikaner um die Hilfsbedürftigen kümmern.
In Pennsylvania, Ohio und Wisconsin treten am 6. November viele Demokraten mit einer Politik der Mitte an. Ihnen geht es vor allem um Arbeitsplätze, Infrastruktur und Krankenversicherung. Nur so, ist Gewerkschaftschef Kelly überzeugt, können die Demokraten Amerikas Rostgürtel wieder zurückerobern.
Also eine Politik der Mitte wollen die Demokraten im Rust Belt. Keinen Linksruck, wie wir es aus New York gehört haben. Und jetzt blicken wir zum Ende der Weltzeit, wie anfangs versprochen, nach Florida. Dort war gestern US-Präsident Trump in Fort Myers, um die dortigen Republikaner zu unterstützen. Denn Florida ist sehr wichtig, ein großer Swing State. Und deshalb soll dort jetzt Rick Scott Senator werden und Ron DeSantis den Gouverneursposten holen. Aber sein Konkurrent von den Demokraten, Andrew Gillum, liegt derzeit vorn und wäre bei einem Sieg der erste afroamerikanische Gouverneur Floridas. Das wollen die Trump-Anhänger verhindern. Burkhard Birke hat sie gesprochen.
Seine Anhänger feiern Donald Trump wie einen Helden.
He says what he says and he gets it done. And I believe it. And I think maybe he might get a Nobel Prize for it too.
Er sagt, was er will und erledigt die Sachen. Dafür könnte er auch den Nobelpreis bekommen.
The fact that he was a pro-life, pro-military, those are two big things that are important to me. So.
Er ist gegen Abtreibung und für das Militär. Das ist wichtig für mich.
Everything that he said he was going to do, he actually did.
Alles, was er angekündigt hat, hat er auch umgesetzt. Er hat die Steuern reformiert und er geht gegen Obamas Gesundheitsreform vor, die nicht gut für die Mittelschicht war. Vielleicht vergreift er sich manchmal im Ton, aber er lenkt das Land wie ein Unternehmen und bringt es auf den Wachstumspfad. Den Ton gibt der Präsident an, ungeachtet der jüngsten Gewaltwelle. Gegen die Fake News der Medien, mit Warnungen vor der Invasion der Migranten aus Zentralamerika, dem Vorschlag per Dekret, das Verfassungsrecht zu ändern, wonach wer in den USA geboren ist, automatisch die Staatsangehörigkeit erhält. Die Demokraten bezeichnet Trump als Gesindel, den afroamerikanischen Kandidaten für das Gouverneursamt Andrew Gillum im Interview von Fox News als Dieb.
He's a thief. How can you have a guy like this?
Schauen Sie auf seine Bilanz als Bürgermeister von Tallahassee. Er ist ein totales Desaster. In der Tat gibt es Ungereimtheiten, ob und in welchem Umfang Gillum Reisen und Theatertickets als Geschenke bekommen hat. Dennoch führt der Bürgermeister von Tallahassee knapp in den Umfragen, ebenso wie der demokratische Senator Nelson.
Of course, gun rights are a huge thing. Healthcare is something that we'd like to see done here, but in Florida in general, it's definitely the environment is the biggest one for me.
Umwelt, Gesundheitssystem und das Waffenrecht, diese Themen mobilisieren die demokratischen Wähler. Die 17 Toten des Amoklaufs an einer Schule in Parkland im Februar sind nicht vergessen.
And they also complain about the police. They complain about taxes. They complain about wages and healthcare. And of course our president has to do with all that.
Die Menschen beschweren sich über die Polizei, Steuern, Löhne und Gesundheitsfürsorge. Dafür sei der Präsident mitverantwortlich, sagt die Wahlkämpferin Annette Williams. Andrew Gillum, der erste afroamerikanische Gouverneur im Sonnenscheinstaat werden könnte, will sich der Probleme annehmen, verspricht etwa mittelfristig $15 Mindestlohn.
Donald Trump ist
schwach und so benimmt er sich auch. Er wird ein Bully, er schikaniert Leute. Und DeSantis ist sein Gefolgsmann. Er versucht sich als Trump-Lehrling. Gillum stehe als Bürgermeister an der Spitze einer von Kriminalität gezeichneten Stadt, attackiert indes der ehemalige republikanische Abgeordnete Ron DeSantis seinen Kontrahenten. Man muss doch mit der Regierung zusammenarbeiten, um die Dollar zu bekommen, die wir verdienen, und um die in unserem Staat so wichtige Militärpräsenz zu erhalten. Da muss man mit dem Präsidenten zusammenarbeiten können. Mein Gegner kann das nicht. Er will Trump des Amtes entheben und er redet schlecht über ihn. In Florida wird diese Wahl auch zur Vertrauensabstimmung über Trump. Hier hat der Präsident viel zu verlieren, die Mehrheit der 27 zu wählenden Kongressabgeordneten und den Gouverneurs. Die Kubaner im Süden Floridas könnten wie 2016 Zünglein an der Waage spielen. Und ich glaube, Gouverneur Scott hat gute Chancen, Senator zu werden. Glaubt Thomas Regalado, Exilkubaner und langjähriger Bürgermeister von Miami. Scott würde den Senatsposten vom Demokraten Nelson gewinnen. Sein Krisenmanagement nach Hurricane Michael könnte Stimmen bringen, wenn die Leute im sogenannten Panhandle, dem Krisengebiet, denn wählen gehen. Es ist schwer, selbst per Brief zu wählen, wenn du nicht weißt, wo der Briefkasten oder das Wahllokal ist, wenn du kein Zuhause mehr hast oder nicht dorthin kommst. Diese Gegend Floridas wählt eher konservativ. Ein gutes Zeichen also für die Demokraten?
Tja, wer kann zur Wahl kommen? Das ist immer die große Frage in den USA, weil an europäischen Maßstäben gemessen, das sollte man nicht vergessen, die Wahlbeteiligung ist in den USA absolut gesehen immer sehr gering. Es geht vor allem darum, möglichst viele aus dem eigenen Lager zu mobilisieren, an die Urne zu gehen. Am 6. November bei den Zwischenwahlen, die viel verändern könnten in den USA und auch weltweit, das hören wir dann nächste Woche bei uns hier in der Weltzeit. Soweit erstmal unsere Reportagen aus diesem riesigen Land mit so unterschiedlichen Stimmungen. Danke fürs Zuhören, sagt André Zanto.